Motivation ist ganz einfach, wenn man so lange in dem Geschäft ist und überlebt hat. Also das ist ja wirklich auch etwas, worauf ich ein bisschen stolz bin, in diesem Haifisch- oder Piranha-Becken so lange überlebt zu haben. Dann stellt man natürlich im Laufe der Zeit etliche Dinge fest, die einen stören und die man für bedenklich und für gefährlich hält. Und meine Möglichkeit als jemand, der eben auch publiziert, ist dann halt ein Buch darüber zu schreiben oder Artikel darüber zu schreiben, was falsch läuft im Musikgeschäft. Ich bin übrigens der Meinung, dass solche Bücher auch für viele andere Berufsfelder erscheinen sollten. Also dass Insider erzählen sollten, wenn sie unbefriedigt sind mit den Verhältnissen in unserer Gesellschaft, und das öffentlich machen sollten und zur Diskussion stellen sollten, weil ich glaube, damit könnte die Gesellschaft vorangetrieben werden.
Ich hatte vor kurzem ein Gespräch, ein Interview mit jemandem, der sich viel beschäftigt mit Digitalisierung der Musik und was seit der Etablierung des Internets sich so getan hat für Musik und wie Musik mittlerweile vermarktet wird. Der hat sinngemäß gesagt, ach, es gibt eigentlich total viel super großartige Musik. Das Problem ist, dass die Menge immer größer wird und damit auch die Menge an schlechter, billig produzierter Musik, und dementsprechend ist es sehr schwierig geworden, tatsächlich noch die Filetstücke zu finden. Was hat sich denn in den letzten 30 Jahren geändert, was das Konzertgeschäft angeht?
Darauf zurückzugreifen, was Sie eben gesagt haben, also ich glaube tatsächlich, dass es mehr tolle Musik gibt als je zuvor, weil die Produktionsbedingungen der Musik ja sich vereinfacht haben. Also es ist das alte Marx'sche Theorem, wenn man über die Produktionsmittel verfügt, dann passiert da ja etwas, und das halte ich hier durchaus auch für positiv. Führt natürlich in der Tat dazu, dass es immer mehr Musik gibt, das ist vollkommen klar, und dass die Menschen aber nicht mehr Musik hören wollen und dass damit irgendwie eine immer größere Diskrepanz herrscht. Im Konzertmarkt ist es einfach so, dass sich in den letzten Jahren noch stärker als zuvor einige Großkonzerne den Markt aufgeteilt haben, weltweit und national. Wir sprechen von 3 weltweit agierenden Großkonzernen: Live Nation, der größte Konzertveranstalter der Welt, AEG, die Anschütz Entertainment Group, die hauptsächlich im Immobiliengeschäft ist, Entertainment Districts baut, aber auch als Agentur tätig ist, zum Beispiel Ed Sheeran vertritt weltweit, also den aktuell umsatzstärksten Künstler, und der CTS Eventim Gruppe, dem deutschen Monopolisten, wenn man so will, oder Oligopolisten. Und diese 3 Konzerne sind im Grunde diejenigen, die das Konzertgeschäft unter sich aufgeteilt haben, die mit etlichen Tochterfirmen agieren, die auch horizontal und vertikal Monopole bilden, also die zum Beispiel auch das Ticketing-Geschäft dominieren. Und das ist, glaube ich, ein Problem für unsere Gesellschaft, aber auch für die Künstler und für natürlich vor allem für die Fans, dass sie da immer weniger kulturelle Vielfalt erleben und immer mehr von Monopolen vertretene Superstars hören können.
Es gibt im Buch mehrere bemerkenswerte Sätze. Einer war zum Beispiel, der ganz klar gesagt hat, naja, dieses Geschäft mit Konzerten ist eigentlich hochdefizitär. Das liegt hin und wieder an sehr hohen Künstlergagen, wenn man es so im oberen Bereich der Popmusik an sich schaut. Und wenn man dann bei kleineren Clubs schaut, dann ist es auch eher was für Idealisten, und Geld verdienen oder halbwegs über die Runden kommen, das ist recht unrealistisch. Im ersten Teil des Buches geht es um diese, in Anführungsstrichen, Imperiengeschäfte. Also man kann viel darüber lesen, was einstmals eine Idee war von Veranstaltern, dass man zufrieden war, wenn man Konzerthallen ausverkauft hat. Heute, auch ein Zitat aus dem Buch, ist meine Ansicht, dass bei einem rasch verkauften Konzert die Ticketpreise zu günstig waren. Es geht also um ganz andere Dinge. Es geht um Profitmaximierung. Das wirkt manchmal ein bisschen so, als ginge es da vor 30 Jahren gar nicht darum. Also man kann auch so eine kulturpessimistische Lesart an das Buch bringen. Was würde man denn dieser Lesart entgegensetzen? Oder warum ist es kein Kulturpessimismus, der im Buch durchscheint?
Ich bin kein Kulturpessimist. Das ist das erste Gegenargument. Ich bin Kulturoptimist. Ich glaube daran, dass die Verhältnisse veränderbar sind, und daraus nehme ich den Optimismus, dass es auch immer mehr Menschen gibt, die Verhältnisse verändern wollen und es nicht akzeptieren wollen, was falsch läuft. Aber man muss natürlich konstatieren, welche Probleme es gibt, welche Dinge falsch laufen. Und das muss man ja ausführlich beschreiben, bevor man dann Verbesserungsvorschläge machen kann. Sicher ist es so, dass die Menschen, die im Konzertbereich tätig waren, immer damit Geld verdienen wollten, genauso wie die Künstler immer Geld verdienen wollten. Dagegen ist ja auch im herrschenden System nicht wirklich was zu sagen. Das Problem ist doch einfach die Motivation. Das ist natürlich etwas, was wir in allen Bereichen der Wirtschaft im Moment erleben, dass es nicht mehr darum geht, ein Produkt erfolgreich auf den Markt zu bringen und zu einem vernünftigen Preis für alle Beteiligten an der Wertschöpfungskette positiv zu gestalten, sondern es geht darum, dass man einfach den maximalen Profit rausholt. Und da ist eben das Problem, dass die Kultur etwas anderes ist als ein Auto oder als eine Zahnpasta oder eine Unterhose, sondern da geht es ja um ein Grundbedürfnis der Menschen, so wie das Wohnen zum Beispiel oder medizinische Grundversorgung nicht unter Profitaspekten funktionieren sollten. Da ist dieser Paradigmenwechsel natürlich besonders verschärft, weil die kulturelle Darstellung, der kulturelle Genuss eben wie gesagt zu den Grundbedürfnissen des Menschen wie die Luft zum Atmen oder das Wasser, was wir trinken oder die Liebe, die wir leben, gehört und das sollte nicht unter reinen Profitaspekten geschehen. Und wenn wir uns das dann genau anschauen, ist es ja tatsächlich so, wie Sie es gesagt haben, mit Konzerten wird eigentlich gar nicht mehr das Geld verdient, also bei den Großkonzernen erst recht nicht. Also Live Nation zum Beispiel hat fast dreistellige Millionenverluste pro Jahr nur im Konzertwesen. Die verdienen das Geld dann über überteuertes Ticketing und da machen sie dann eben dreistellige Millionengewinne und dann kommt noch das Sponsoring dazu, wo es ja auch um Big Data geht, um die Datenspuren, die die Fans hinterlassen und damit wird das eigentliche Geld gemacht und ich bin halt ein altmodischer Mensch. Ich finde, wenn ich ein Konzertagent bin, wenn ich Tourneeveranstalter bin, wenn ich Konzertveranstalter bin, dann sollte ich eigentlich schauen, dass ich mit eben diesen Konzerten ein bisschen Geld verdiene und damit mein Leben bestreite und nicht mit irgendwelchen anderen Geschäften und das eigentliche Konzertgeschäft nur pro forma nach draußen an meine Bude hänge.
Im Buch gibt's daran auch Beispiele, nicht nur der Veranstalter von Konzerten kommt da zu Wort, sondern auch der Besucher. Es wird verglichen, wie Anfang der 80er Jahre ein Rolling Stones Konzert aussah und wie das heute zum Beispiel aussieht. Immer wieder im Buch taucht auch so ein altes Schlagwort der Kritik, der kritischen Theorie auf, nämlich Jargon der Eigentlichkeit, der bestimmt ist auch heute in so einem Musikbusiness. Worin besteht der?
Es gibt da natürlich so den neoliberalen Slang. Ne? Also das ist ein Slang, der eigentlich auf Selbstoptimierung ausgeht, der darauf baut, dass alles unter einem Marktgesetz stehen soll. Also man fragt sich ja immer, was ist denn der Markt? Das ist ja eh so ein Fake, aber das ist natürlich der Dominator der neoliberalen Ideologie. Dann reden ja viele dieser Jungtüchtigen, dieser neuen neoliberalen Konzertveranstalter, reden ja auch wirklich nur noch in so einem Jargon von Marketing, von der Künstler ist dann nicht mehr Musiker und hat nicht mehr eine Persönlichkeit, sondern der ist irgendjemand, der den Brands zur Verfügung stellt und bei dem Profitmaximierung betrieben werden soll. Und ich glaube, das ist eben so der gefährliche Trend. Auch da ist es so, dass die Konzertbranche eigentlich nur ein Beispiel für die gesamte Gesellschaft gibt, in meinen Augen. Aber eines, woran man diese Fehlentwicklung in der Gesellschaft eben sehr genau darstellen kann.
Was wären denn Gegenmittel? Also es gibt im Buch so ein, zwei Stellen, wo darauf hingewiesen wird, nein, im Bestehenden geht es eher um Regulierung, Verhinderung von Monopolen. Das heißt immer, was kann denn der Einzelne tun? Ne? Global denken, lokal handeln, was kann ich tun, wenn ich sage, das ist schon doof, so für 1.000 Euro auf ein Konzert gehen zu wollen. Was tun?
Ich glaube, das ist das grundsätzliche Missverständnis, was wir ständig in derartigen Diskussionen haben, dass der Einzelne nun etwas ändern soll. Das ist so wie in der Klimakatastrophe. Natürlich kann ich einen wie zum Beispiel nicht mehr innerdeutsch fliegen oder mehr Zug fahren oder ich habe zum Beispiel gar kein Auto und fahre Fahrrad. Aber deswegen bin ich ja noch kein besserer Mensch und deswegen habe ich die Klimakatastrophe noch nicht abgewendet. Also ich glaube, wir müssen wirklich uns davon verabschieden, dass immer der Einzelne mit seinem Konsum versuchen soll, die Welt zu verändern. Der Konsum bleibt ja trotzdem Konsum. Ich glaube, man muss wirklich gesellschaftlich denken. In unserer Gesellschaft ist es so, dass wir eine Demokratie haben, dass man also Gesetze ändern kann. Und da mache ich konkrete Vorschläge, zum Beispiel, dass man den Einfluss der Ticketing-Konzerne, also das ist dann so die Frage Verbraucherschutz, reduzieren sollte, dass man dafür sorgen sollte, dass es maximal die Ticketzusatzgebühren 10% kosten dürfen. Damit werden die Tickets grundsätzlich billiger. Ich fordere auch die Zerschlagung dieser Großkonzerne, also und zwar nicht, dass sie sich generell auflösen müssen, sondern dass sie eben nicht mehr gleichzeitig verschiedene Geschäftsmodelle bedienen dürfen. Also ein Konzertveranstalter darf nicht gleichzeitig eine Ticketing-Firma sein und sollte möglichst auch nicht die Veranstaltungsorte selbst besitzen dürfen. Dass man also wirklich wieder sagen sollte, okay, die Konzertveranstalter müssen dann wirklich sich um ihr eigenes Geschäft kümmern. Aber dann geht es natürlich auch darum, um weitergehende Forderungen. Also ich stelle mir zum Beispiel einen Kulturorteschutz vor, weil das Problem, was wir haben, ist, dass viele Kulturorte verschwinden, weil sie durch drastisch steigende Mieten und durch den Immobilienwucher der Großbesitzer im Immobilienbereich mit dem Rücken an der Wand stehen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass die Clubs und die soziokulturellen Zentren gefördert und überhaupt erstmal erhalten bleiben in ihrer Existenz. Und ich stelle mir einen Kulturorteschutz vor, der so ähnlich funktioniert wie der Denkmalschutz, dass man einfach die Prämisse ausgibt durch einen Bundesgesetz, dass Kulturorte zu schützen sind und nicht von der Bildfläche verschwinden dürfen. Also niemand würde ja akzeptieren, wenn das Gewandhaus oder die Berliner Philharmonie einfach Luxuswohnungen oder irgendwelchen Bürohäusern weichen müssten. Da würde jeder sagen, das ist doch vollkommen absurd. Wir leben aber in einer Gesellschaft, wo die Clubs und die soziokulturellen Zentren ähnlich viel zur kulturellen Vielfalt beitragen wie diese Leuchtturmprojekte. Und deswegen müssen sie den gleichen Schutz bekommen. Langfristig übrigens auch Programmkinos, gute Buchhandlungen und all das, was der kulturellen Vielfalt einen Sinn gibt.
Das wirtschaftsliberale Gegenargument ist ja häufig das, was sich keiner ansieht. Das ist es auch nicht wert, bestehen zu bleiben im Kapitalismus. Schauen wir mal auf einen solchen soziokulturellen Ort, der noch nicht gewichen ist, wie viele andere auch in letzter Zeit noch nicht gewichen sind, aber eben noch viel mehr in letzter Zeit schließen mussten. Clubs, soziokulturelle Zentren, ehemalige Jugendhäuser, Konzertorte. Wir schauen mal auf das Conner Island in Leipzig, so eine Art Leuchtturmprojekt für viele in Ostdeutschland.
Ich glaube, dass schon immer ein Großteil des Publikums das Conner Island einfach nur als Ort zum Weggehen wahrgenommen hat. Das finde ich jetzt auch nicht so schlimm, solange noch genügend Leute tatsächlich erkennen, wie der Laden funktioniert und auch dementsprechend sich hier eingebracht haben. Natürlich sehe ich auch, dass der Trend immer mehr und mehr dahin geht, dass die soziale Situation von Leuten sich auch immer mehr zuspitzt und auch, dass immer mehr Leute sehen müssen, wie sie an Geld kommen und wie sie ihren Lebensunterhalt verdienen. Und auch der Spielraum, sich ehrenamtlich in so einem Zentrum wie dem Conner Island zu engagieren, der Spielraum wird natürlich immer kleiner. Das ist auch ein tatsächliches Problem. Ich denke aber nicht, dass das Conner Island in absehbarer Zeit zu einem gänzlich kommerziellen Kulturveranstalter werden könnte. Dass sozusagen nicht mehr so viele junge oder auch subkulturell gebundene Leute das Zentrum für so wichtig erachten, dass sie hier mitmachen könnten. Das wäre natürlich die größte Gefahr. Das sehe ich derzeit nicht. Dann ist es natürlich so, dass der kleine Teil der kommunalen Förderung durch die Stadt Leipzig immer kleiner wird. Und wenn der tatsächlich mal wegfallen sollte, hätte das tatsächlich auch schlimme Folgen für das Conner Island. Natürlich hoffe und wünsche ich mir für das Conner Island, dass wir auch weiterhin an der vordersten Front der subkulturellen Entwicklung mitspielen können, da auch sozusagen musikalisch hier im, ich will mal sagen, doch der ostdeutschen Provinz Sachen veranstalten und anbieten zu können, die vielleicht dieser Provinzialität auch was entgegensetzen können.
In Sachsen sicherlich eine relevante Sache. Nun gibt es ein Buch von Berthold Seliger, der noch am Telefon ist. Buch ist gerade erschienen, Edition Tiamat. Auf Seite 233 ein Satz, der mich dazu brachte, diesen Conner Island-Einspieler quasi hier nochmal zu bringen. Da heißt es, ich zitiere das mal: Eigentlich lässt sich für mich, der ich seit über 30 Jahren im Geschäft bin, im Gegensatz zu früheren Jahren keinen Unterschied mehr feststellen zwischen den sogenannten kommerziellen, freien Konzertveranstaltern und Clubs auf der einen und den soziokulturellen Zentren und den Kulturämtern auf der anderen Seite. Das Conner Island also in einem Munde geführt mit großen Hallen. Wie ist der Satz zu verstehen?
Dieser Begriff kommerziell ist ja ohnehin total bescheuert. Also es gibt mittlerweile Kulturzentren, auch soziokulturelle Zentren, die machen irgendwie ein biederes, braves Programm, das sich von einem kommerziellen Programm in nichts unterscheidet. Genauso wie es sogenannte kommerzielle Veranstalter gibt, die irgendwie ein risikofreudiges, mutiges Programm anbieten. Oder ich bin ja nach den gängigen Kriterien ein kommerzieller Tournee- und Veranstalter und Agent und ich würde mich immer eher als Kulturarbeiter verstehen, dem kulturelle Kriterien wichtig sind und der einfach ein Geschäft betreibt, von dem er halt irgendwie leben muss. Diese Begrifflichkeit kommerziell und nicht kommerziell halte ich für äußerst fragwürdig. Die ist übrigens auch, wenn man sich das genau anschaut, in der Linken, in zum Beispiel Großbritannien, in den USA ja ganz anders konnotiert. Da ist kommerziell ja durchaus etwas, was sehr viel mit Freiheit und sogar mit revolutionären Tugenden im 18. und 19. Jahrhundert mit Aufklärung zu tun hat. Und es ist so ein deutsches Phänomen, dass das kommerziell verschrien ist und der Gute ist immer der Beamte, also der dem Staat dient oder teilweise der Kirche, also die ganzen wichtigen Philosophen oder Literaten des 18. und 19. Jahrhunderts waren ja dann eben Agenten des Staates und der Kirche. Also das ist, glaube ich, so ein grundsätzliches Missverständnis. Sorry, dass ich das jetzt so ausführlich gesagt habe, aber es ärgert mich einfach immer so, diese Begrifflichkeit von kommerziell und nicht kommerziell. Aber ich habe ja nicht gesagt, dass zum Beispiel das Conner Island keine großartige Kulturarbeit mal leistet. Ich habe nur beobachtet, und ich arbeite ja seit 30 Jahren mit soziokulturellen Zentren zusammen, dass es da nach diesen Mühen der Ebene, wie Brecht immer gesagt hat, dass es da eben durchaus Probleme mit dieser Mühe der Ebene gibt, dass die soziokulturellen Zentren häufig nicht mehr der Ideengeber sind, dass dort nicht mehr die revolutionärere Kultur stattfindet, die Menschen zum Nachdenken bringt, die sie bereichert, die sie wegen mir auch in einem schönen Hedonismus versetzt, sondern es ist ja häufig so, dass da genauso kommerziell agiert wird wie bei den normalen Clubs. Marx hat das sehr schön gesagt, dass es so zur Zeit der Kämpfe, der Euphorie, dass die Menschen und die Dinge dann in Feuerbrillanten gefasst sind und die Ekstase der Geist jeden Tages sei, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich glaube, wir müssen dieses Feuer und diese Ekstase neu beleben. Viele dieser soziokulturellen Zentren sind einfach so ein bisschen gemütlich geworden. Die kämpfen um ihre Stellen, die kämpfen um ihre Existenz und das kann man ja alles verstehen. Aber sie müssen sich natürlich auch fragen, warum kämpfen wir für unsere Existenz? Warum kämpfen wir für unsere Stellen? Der Grund ist doch der, dass sie wichtig sind, dass sie Träger von Ideen sind, dass sie Träger einer anderen Kultur sind, einer Gegenkultur, wenn man so will. Und ich glaube, das muss man neu beleben und diesen Geist neu beleben. Man braucht da natürlich auch viel mehr junge Leute in diesen soziokulturellen Zentren. Oder ich erlebe es zum Beispiel in Berlin. Da gibt es ja wirklich radikale junge soziokulturelle Zentren, die aber gar nicht in dieser Bundesvereinigung zum Beispiel vorhanden sind und mit denen man sich aber auch gar nicht so solidarisiert, wenn die plötzlich in ihrer Existenz gefährdet sind. Also ich glaube, wir brauchen die soziokulturellen Zentren, die halte ich für existenziell wichtig für die Vielfalt der Kultur, aber sie brauchen neues Feuer. Sie müssen neu wieder kämpferisch werden und sie müssen für etwas stehen, für das sich das Kämpfen lohnt. Und ich glaube, in diese Richtung verstehe ich meine Kritik. Das ist also eine solidarische Kritik an den soziokulturellen Zentren und Ausnahmen bestätigen sowieso die Regel. Es gibt immer noch ganz tolle soziokulturelle Zentren, die wichtige Arbeit leisten.
Es geht da also dennoch darum, so eine Art Räume der Möglichkeiten oder wo man sich ausprobieren kann, weiter aufrechtzuerhalten. Es wird im Buch auch angesprochen, dass zum Beispiel in Großbritannien etwas verschwunden ist, was in den 70er, 80er Jahren noch eine große Rolle gespielt hat, die sogenannten Arbeiterclubs, wo viele Bands, die auch später bekannt wurden, durchaus ihre ersten Konzertmöglichkeiten hatten, Auftrittsmöglichkeiten hatten. Im Buch trifft man auch immer mal wieder so Stichwortgeber wie Adorno, der hat ja schon vor über 80 Jahren in der Zeitschrift für Sozialforschung geschrieben, dass die damals zeitgenössische Musik zu Konformismus neigt, dass Musik eigentlich nichts anderes ist, mit ganz wenigen Ausnahmen, als zerstreuende Unterhaltung, dass Musik Ware ist, dass wenn überhaupt Hörende der Musik verfallen, sie in Pseudoaktivität verfallen. Also eine Kritik, die man im Buch findet, die ja auch schon quasi eine, in Anführungsstrichen, Tradition hat, wenn sie sich auf die kritische Theorie beruft. Es gibt im Buch dann aber auch noch eine längere Auseinandersetzung über das, was in Kalifornien passierte in den letzten 50 Jahren. Silicon Valley, und da ist die These, ich zitiere das, aus dem Hippie-Kollektivismus ist ein Neoliberalismus mit Hippie-Touch geworden. Was meint das?
Wenn man sich die Hippie-Kultur genau anschaut, die kalifornische Hippie-Kultur, 60er Jahre, San Francisco, Bay Area, geht es ganz viel um persönliche Freiheit, um Selbstverwirklichung und um all diese Dinge. Und viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser Bewegung neigten ja immer schon zu libertären Ideen, was ja in den USA ohnehin eine relativ weitreichende Bewegung ist. Und es hat sich da über die Jahre und die Jahrzehnte diese Vermählung des Silicon Valley mit der Hippie-Kultur ergeben. Denken Sie an Apple, denken Sie sogar an Microsoft am Anfang. Viele dieser Leute waren ja auch Leute, die aus der Hippie-Bewegung kamen oder die junge Studenten waren und die das gut fanden, was da stattfand. Und die dann im Grunde gesagt haben, die Nutzung von digitalen Strukturen ist eigentlich eine Befreiungsmöglichkeit und damit können wir neue Seiten unseres Selbst entdecken. Und letztendlich führt das tatsächlich dann zu so einer Vermählung von Digitalkultur und Hippie-Kultur, wenn man das so will. Wir sehen das gerade an Festivals wie Coachella, noch extremer an Burning Man, wo dann die ganzen Google-Chefs dann eben jedes Jahr hinfahren und in einem sehr steinzeitartigen Ritual dann sozusagen die bösen Gedanken verbrennen. Also ich finde das sehr problematisch und ich finde, das sind so die negativen Seitenerscheinungen der modernen Festivalkultur. Und man darf ja nicht vergessen, Coachella zum Beispiel ist das wahrscheinlich größte Festival weltweit zurzeit.
Und das wird auch auf einigen Seiten dann besprochen. In einigen Seiten heißt ganz konkret im Buch von Bertolt Seliger vom Imperiengeschäft: Konzerte, Festivals, Soziales, wie Großkonzerne die kulturelle Vielfalt zerstören. So, dann der Untertitel: Edition Tiamat ist der Verlag, und wo wir eigentlich schon fast das ganze Buch zumindest angefasst haben, was so die Thematiken angeht. Kommen wir noch zum letzten großen Kapitel. Da geht es um die Situation von Musikerinnen, von Kulturarbeiterinnen, und wo erstmal festgestellt wird, kein anderes Berufsfeld ist in den letzten 30 Jahren so stark expandiert wie das, was man Kreativität weitestgehend nennt, also Kreativarbeitende. Und die sind aber durchschnittlich sehr arm. Oder zumindest arm. Wenn man das Durchschnittseinkommen sich ansieht, ist das weit unter dem gesetzlichen Mindestlohn. Dann hat man noch im Hinterkopf, dass es durchaus Menschen gibt, die damit sehr gut Geld verdienen. Sich also Musikerinnen zum Beispiel einfach durchschlagen. Und dann gibt es irgendwann den Moment, wo gesagt wird, vielleicht wäre es sinnvoll, mal eine Gewerkschaft anzufassen. Wie realistisch ist das?
Die Frage von realistisch ist ja immer eine Zweisache. Die eine ist, wird es tatsächlich umgesetzt werden? Weiß ich nicht, bin ich skeptisch. Oder aber es gibt ja auch eine Realismusdefinition des Notwendigen. Und es wäre dringend notwendig, dass die Künstlerinnen und Künstler, aber auch die Kulturarbeiterinnen und Kulturarbeiter eine Gewerkschaft gründen, um ihre Interessen besser zu vertreten. Ich habe da vor allem die englische Künstlergewerkschaft vor Augen. Also dort gibt es ja seit vielen Jahren eine Musikerinnengewerkschaft. Die haben tatsächlich das anders gemacht als bei uns. Da gibt es das ja auch als Teil der Verdi, also Teil der offiziellen Gewerkschaft, wo dann also die Berufsmusikerinnen Mitglied sind. In Großbritannien haben sie es tatsächlich geschafft, dass die ganzen Unabhängigen, die selbstständigen Musikerinnen und Musiker und auch teilweise Kulturarbeiter in dieser Gewerkschaft sind. Und die haben dadurch einfach natürlich ein irrsinniges Sprachrohr. Die haben zig, zehntausende Mitglieder und sind ein wichtiger Faktor bei der Gestaltung der Verhältnisse. Also ich fordere ja zum Beispiel auch eine Mindestgage für Musikerinnen pro Auftritt. Langfristig müssen das 250 Euro pro Auftritt sein als Mindestgage. Als ersten Schritt schlage ich das vor, was es in Frankreich schon seit ein paar Jahren gibt, nämlich 80 Euro, und das muss alles netto sein, also zuzüglich Ausländersteuer, falls sie anfällt, zuzüglich Künstlersozialkasse und zuzüglich der Nebenkosten. Wenn man so etwas erreichen will, dann kommt man, glaube ich, nicht weiter, wenn man sich im individuellen Künstlerdasein versteckt. Und man hat ja auch immer das Problem, in Deutschland ist es sehr extrem, dass dann die Musikindustrie, die Kulturindustrie, die sich dann plötzlich als Kreativbranche darstellt, dass die dann die Gespräche mit den Politikern führen, weil die Politiker haben ja auch immer gerne, dass es einfach einen Ansprechpartner für alles gibt. Und wir haben das bei der Copyright-Debatte, beim Urheberrechtsreform, haben wir das ja gesehen, dass die Musikindustrie, die Verlagsindustrie plötzlich so tut, als ob sie die Interessen der Musiker oder der Autoren vertritt. Und das Gegenteil ist der Fall. Also das ist, glaube ich, extrem wichtig, dass man so eine Künstler-, eine Musikergewerkschaft gründen würde, nach englischem Vorbild vielleicht, und dass man schaut, dass da wirklich Interessen der Musikerinnen und Musiker besser durchgesetzt werden.